ETX ist allerdings noch, wie ich gesagt habe, ein wirtschaftlicher Reinfall. Aber nicht nur das. Es ist auch keineswegs so sicher als System, wie es die Post behauptet. Hamburger Computerfreaks bewiesen das.
Fremde Computer heimlich anzapfen ist schon so etwas wie ein Sport bei jugendlichen Spezialisten geworden. Man nennt sie auch Hacker. Wo hört der Sport auf und wo fängt die Kriminalität an? Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung hat heute in Köln eine Fachtagung begonnen. Und da gibt es jetzt ein ganz neues Thema: Bildschirmtextsicherheit. Das heißt, man will verhindern, dass über den Bildschirmtext, BTX, fremde Daten geklaut oder sogar heimlich verändert werden. Das ist nämlich bisher noch möglich. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Sie wissen, über BTX kann man künftig vom eigenen Wohnzimmer aus über den Bildschirm Bankgeschäfte tätigen, Überweisungen veranlassen und so weiter. Das setzt natürlich voraus, dass kein Fremder Zugang zum eigenen Konto hat. Letzte Woche haben wir im Heute-Journal berichtet, wie ein Computerspezialist vor Zuschauern einen Bildschirmtextapparat so präparierte, dass er ihn auf Kosten eines anderen Teilnehmers hätte benutzen können. Heute bieten wir Ihnen einen zweiten Beweis an für die Schwachstellen im BTX-System. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern. Das war natürlich nicht ernst, sondern nur ein Versuch, ein Demonstrationsversuch.
Es vorwiegend männliche Jugendliche hin zu der Maschine, der man nahezu alles zutraut an Präzision und Logik, vorausgesetzt, der Computer wurde logisch und präzise gefüttert. Die so entstandenen Datensysteme galten so lange als sicher, bis es Computerfreaks gab, die Hacker. So gibt es zum Beispiel in Hamburg den Chaos Computer Club, Datenschnüffler aus Protest.
1984, willkommen in der Zukunft. George Orwells düstere Vision vom allgegenwärtigen Überwachungsstaat scheint für manchen, 35 Jahre nach der Veröffentlichung, von der Realität eingeholt. Big Brother is watching you. Der große Bruder sieht dich. Überall und jederzeit. Indes, das Objekt der Begierde gibt sich oft furchtlos.
Warum sollte ich Angst haben? Ich bin kein Terrorist und kein Verbrecher.
Die Datenschützer aber haben Angst. Sorgen bereitet ihnen auch der neu eingeführte Bildschirmtext. Ein Vorgänger des Internets. Telefonanschluss und Fernseher genügen, sogar um Geld online zu transferieren. Im Januar sind bereits 10.000 Kunden registriert und täglich werden es mehr.
Wer teilnimmt, wird verdatet. Oder anders ausgedrückt, wo Bildschirmtext, da Datenschutzprobleme.
Im November beweisen zwei junge Hamburger Hacker vom Chaos Computer Club die Sicherheitslücken beim Bildschirmtext. In einer einzigen Nacht überweisen sie über 130.000 D-Mark von der örtlichen Sparkasse per BTX auf ihr eigenes Konto. Illegal, aber erhellend.
Du bist ungefähr so gesichert wie ein Fahrradschloss mit Zahlen. Wenn ich da ein bisschen dran rumspiele, kriegt man das Fahrrad auch auf, kann damit eben rumfahren.
Eine Blamage für die Bundespost. Trotzdem, die Einführung neuer Telekommunikationstechniken geht weiter.
Ist Christian Schwarz-Schilling schon da?
Nee, wieso?
Weil er nach dem folgenden Beitrag vielleicht gehen muss.
Wir schauen hier am fremden Hacker über die Schulter. Damit sind wir bei dem Thema, das vorhin angedeutet wurde, der Unfug im deutschen Bildschirmtextsystem. Ist der Unfug für Bildschirmtext prädestiniert?
Ja, also man kann eigentlich ziemlich viel Unfug machen. Das deutsche Bildschirmtext ist also sozusagen eine riesige Werbewand. Hier haben wir jetzt eine leere Seite.
Von wem ist die?
Das ist FH Dortmund, das könnte die Fachhochschule sein.
Auf der Seite steht nichts. Das heißt, die Fachhochschule Dortmund bietet nichts an.
Bietet nichts an.
Was ist das denn?
Auf der Seite können wir jetzt also sehen, dass dort also jemand im System war und dort eine Nachricht hinterlassen hat. Und zwar die Kennung Und also die praktisch die Zugangsprozedur jetzt für diesen einen Anbieter.
Ja, das ist jetzt die zweite Seite, aber es wird doch immer gesagt, im Bildschirmtextsystem kann man nicht hacken.
Also ich meine, hacken kann man überall.
Und was ist das?
Also jetzt geht man dort raus aus dem Rechner und jetzt wird also überprüft, ob diese Information, die dort hinterlassen wurde im Bildschirmtext, auch stimmt. Das heißt, ob diese Kennung, die dort für jeden ja erreichbar ist, ob die auch funktioniert und ob man damit eben Zugriff zu Bildschirmtext hat.
Das heißt, der Hacker, der vor diesem Hacker, den wir jetzt zugucken, drin war, hat als Fachhochschule Dortmund Seiten geschrieben.
Ja, er hat also das Kennwort von der Fachhochschule Dortmund geknackt, wie auch immer, und hat das halt auf den Seiten der Fachhochschule Dortmund hinterlassen.
Und der Hacker, den wir jetzt angucken, was hat der gemacht?
Also jetzt wird erstmal wieder ein Verbindungsaufbau gemacht. Das heißt, jetzt wird die Kennung probiert. Das kann man jetzt an der Ziffer ja auch erkennen, an der Teilnehmernummer, die wir vorhin eben auf dieser einen B-Seite gesehen haben. Jetzt werden wir sehen, ob das auch funktioniert. Es funktioniert bisher, ja. Und auch das persönliche Kennwort stimmt. Jetzt ist man drinne.
Als Fachhochschule da.
Das ist wichtig.
Ja.
Also mit der Kennung, die der Hacker hinterlassen hat, kann jeder, der diese Fachhochschule Dortmund anwählt, als Benutzer, der einen fremden Benutzer oder Anbieter anwählt, mit einmal als Anbieter Fachhochschule Dortmund in dessen System eindringen.
Der 22-jährige Steffen Werneri und sein 10 Jahre älterer Kollege Wau Holland verbringen ihre Nächte damit, die sich allzu sicher gebende Computerwelt zu verunsichern. Pannen sind mit einprogrammiert, sagen sie. Selbst Anbieter im BTX-System nutzten sie ihre Kenntnisse und verbuchten in 13 Stunden rund 135.000 Mark auf ihr eigenes BTX-Konto.
Wir haben schon länger auf die Missbrauchsmöglichkeiten und die Gefahren von Bildschirmtext hingewiesen. Das haben auch eine Reihe anderer Autoren und Fachleute gemacht.
Und dann demonstriert Wau Holland der staunenden Fachwelt, wie kinderleicht BTX zu knacken ist.
Das ist ein DBT03, eine Bildschirmtextanschlussbox. Die wird von der Post installiert, wenn man ein Bildschirmtextgerät anschließt. Innen drin befindet sich ein Bauteil mit der geheimen Teilnehmerkennung. Und deshalb ist von der Post hier unten eine Plombe drauf, die verhindern soll, dass das Gerät geöffnet werden kann, ohne dass es dabei irgendwie beschädigt wird. Aber mit einem einfachen Heftstreifen und einem Schraubenzieher lässt sich das Gerät an der anderen Seite aufmachen, ohne dass es beschädigt wird. Das Gerät kann man dann mit einem Heimcomputer oder einem Prom-Lesegerät auslesen. Dann hat man die Teilnehmerkennung. Dann kann man da ein anderes Bauteil machen, wo man eine andere Kennung reinschreibt und damit auf einer fremden Kennung an BTX teilnehmen. Das ist zwar recht witzig überlegt, das Gehäuse, um es gegen unbefugtes Öffnen zu schützen, aber die Leute haben eben nicht dran gedacht, dass man es mit solchen Heftstreifen machen konnte.
Ist das BTX-System der Bundespost vor allem nach den Vorfällen in Hamburg für die Betreiber und für die Benutzer noch sicher?
Ich glaube schon. Hamburg war eine gute Show. Wir haben inzwischen Hamburger Vorfall nachgeprüft und ich gehe heute davon aus, dass die Fremdbenutzung in Hamburg nicht durch einen Fehler des Bildschirmtextsystems entstanden ist, sondern dass die Kennungen, die dabei benutzt wurden, auf andere Weise in den Besitz des Computerclubs Hamburg gekommen waren.
Die Bundespost macht Reklame mit ihrem BTX-System und spricht immer von der Sicherheit, aber über die Gefahren dieses BTX-Systems sagt sie nichts aus. Es gibt doch sicherlich auch Gefahren.
Ganz sicherlich gibt es kein absolut sicheres System. Weder ein Eurocheck noch sonst irgendetwas ist absolut sicher. Kein Flugzeug, keine Eisenbahn. Aber die Frage ist, wie hoch die Schwellen in solch einem System sind. Ich glaube, sie sind bei Bildschirmtext ausreichend.
So, ich bin jetzt hier wieder in diesem Datex-Netz drin und wähle jetzt einen neuen Computer an. Diesmal ist das eine Nummer in England. Verbindung hergestellt, sagt er jetzt. Jetzt muss ich mal sehen, wo bin ich da jetzt gelandet? Aha, connected. Also praktisch, ich bin da jetzt dran. Open University London. Enter Course Code. Also ist das jetzt eine Auswahlmöglichkeit, was ich jetzt machen möchte? Ich nehme jetzt mal die Funktion Optel. Das Open University London, Optel. Was passiert jetzt? Ah, das hat er nicht verstanden. Muss ich nochmal versuchen, scheint nicht gleich zu klappen hier. Nochmal Optel, diesmal klein geschrieben, vielleicht mag er das ja lieber. Ah, jetzt kommt da was. Sonntag, 2. September. Jetzt lädt er das System durch. Das ist ja nett. Er sagt, wenn ich mein Passwort vergessen habe, dann soll ich vorübergehend doch das Passwort benutzen. Ja, das tue ich dann doch auch mal. Es gibt viele Systeme, die haben einfach so einfache Passwörter, dass man da sofort reinkommt wie Besucher oder Gast. Das gebe ich jetzt mal ein. Und das Passwort dazu. Aha, jetzt geht's los. Was kommt? Er braucht noch eine Weile. Das ist jetzt das schwarze Brett in Farbe.
Chaos Computer Club nennen sie sich. Stefan Verneri und Manfred Holland, zwei Hamburger, die zu den 3000 Anbietern im deutschen Bildschirmtextsystem gehören. Sie erstellen elektronische Seiten mit nicht immer ganz ernst gemeinten Informationen, geben auch eine gedruckte Zeitung heraus, die Datenschleuder, und haben als erste einen BTX-Film gebastelt. 30 Stunden Arbeit für 6 Minuten bunte Zeichen. Beim spielenden Arbeiten kamen die beiden aber auf einen wesentlichen Systemfehler. Mit Informationen überfüllte Seiten brachen zusammen, auf dem Bildschirm tauchten vagabundierende Daten auf, Namen, Adressen und ein dazugehöriges Passwort, das Eingang in ein fremdes System verschaffte, in das der Hamburger Sparkasse. Mit diesem Passwort konnten die beiden als Sparkasse von sich selbst gebührenpflichtige Seiten bestellen. Der Lohn einer Nacht fast 1 Million Schilling, auch ganz ohne Scheckkarte.
Wir arbeiten ziemlich extrem mit solchen Geräten. Das heißt, wir gehen wirklich in die letzte Ecke rein, um zu gucken, wie funktioniert das, wo ist da was los. Und wir haben uns eigentlich nicht das Ziel gesetzt, solche Fehler zu suchen, nur man stolpert eben beim Arbeiten über so gravierende Möglichkeiten.
Nachdem die beiden über die hohe Summe gestolpert waren, mussten sie überlegen, ob sie denn den verlockenden Geldsegen annehmen sollten.
Natürlich ist es eine ungeheuer verlockende Sache, so viel Geld zu bekommen. Und natürlich haben wir darüber diskutiert, wir brauchen unbedingt eine Satellitenempfangsstation. Wir brauchen dieses und jenes. Aber wenn bei der Sparkasse oder bei irgendeinem anderen Teilnehmer 100.000 Mark fehlen, beim Chaos Computer Club sind sie gelandet, dann ist das derartig verdächtig, dass also zwar jeder sagt, beweisen kann man den Heinis nichts, aber das ist doch irgendwie völlig klar, dass die irgendwas da gemacht haben.
Betroffenheit herrschte bei der Post, wo man über die vorerst geringe Beteiligung am BTX-System ohnehin unglücklich ist.
Das, was uns der Computerclub vorgeführt hat, ist eine Geschichte, die zur Folge gehabt hat, dass vagabundierende Daten, wie Sie schon sagen, tatsächlich unberechtigten Personen zur Kenntnis gebracht wurden. Und diese Seiten haben sich im System manifestiert. Sie müssen jetzt nacheinander wieder herausgepickt werden. Aber dass neue Fehler dieser Art entstehen, ist ausgeschlossen.
Was beim Computerclub keiner glaubt.
Die Hamburger BTX-Knacker reagierten voll cool in ihrem Blatt Datenschleuder auf die Lotto-Argumente der Bundespost. Sie schrieben, die Post argumentiert, ihre Systeme seien so sicher wie 6 aus 49. Das ist richtig, jede Woche ein Hauptgewinn. Dass die Bundespost BTX auch von der heiteren Seite sehen kann, beweist sie in dem von ihr und den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen mit herausgegebenen Bildschirmtextmagazin. In der letzten Ausgabe ist unter dem Titel Bald Advent das folgende Gedicht abgedruckt. Die Nächte werden kalt und lang, die Tage kurz, doch seid nicht bang. Der Bildschirmtext beginnt zu blühen, die Glühwürmchen hören auf zu glühen. Ein Flickwerk ist die Republik, o leichtes Mädchen, Politik.
In diese Lücke wollen Hamburgs Hacker weiterhin mit ihrem eigenen Verständnis von Datenschutz stoßen. Wie Sie sagen, schützen Sie die Menschen vor dem Missbrauch der Daten, wenn Sie mit Rechnersystemen spielen und dabei Fehler aufdecken. Doch die Hacker bleiben umstritten. Nicht alle beurteilen Sie so freundlich wie der Datenschutzbeauftragte.
Haben die Hacker Ihrer Meinung nach die Öffentlichkeit für Probleme des Datenschutzes interessiert?
Ich denke, sie haben einiges dafür getan, um das Problembewusstsein zu schärfen. Und dafür sollten wir Ihnen dankbar sein.
Also mir geht es vielmehr darum,
überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was persönliche Daten sind und welche Gefahren damit bestehen, wenn die vorhanden sind, und zwar nicht einfach vorhanden, da ist eine neue Qualität, wenn sie nicht auf Papier stehen, auf irgendwelchen mysteriösen Karteikarten, das kann man eh nicht verhindern, sondern wenn sie einfach zugreifbar sind. Denn die Datenverarbeitung, das öffentliche Zugreifen können, das automatisierte Abrufen und Verarbeiten, das bringt in die Daten eine neue Qualität rein, und zwar auch in dem Moment, wo der Informationsgehalt erstmal lächerlich gering scheint, der da drin steckt.
Also ob Sie das Geheimnis ganz durchschaut haben, weiß ich nicht genau, aber es wird im Laufe des Abends noch so weit kommen. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Hacker oder Hacker, die da immer wieder gebraucht wird?
Ja, ich glaube, das ist ganz leicht zu erklären. Hören Sie einmal zu.
Das sieht man jetzt halt so Müll am Bildschirm, weil ich eben nicht so gut pfeifen kann wie ein Computer.
Und wenn das System mich zu etwas zwingen will, dann muss ich eben sehen, dass ich mich mit anderen Menschen zusammentue, die das auch so sehen. Das ist für mich der praktische Datenschutz.
Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung aus unserer Reihe aus dem Hackerarchiv. Schon im Mai konnten wir in einer Veranstaltung zum 25. Todestag von Karl Koch etwas mehr über die wahren Hintergründe des KGB-Hacks erfahren. Nicht zuletzt durch die rege Teilnahme von damals direkt Beteiligten. Und nun jährt sich heute zum 30. Mal der sogenannte HASPA oder BTX-Hack. Ich hoffe auf eine mindestens genauso angeregte Diskussion auch heute Abend. Aber bevor wir zur Diskussion kommen, scheinen mir ein paar einleitende Worte sinnvoll. Vor etwa 2 bis 3 Monaten bekam die Stiftung einen Brief von der Post. Man teilte uns mit, dass unser Fernsprechanschluss eingestellt wird, also abgeschaltet wird, nicht weil wir unsere Rechnungen nicht bezahlen, sondern weil Telefon über eigene Drähte ist nicht mehr. Um weiter telefonieren zu können, sollten wir einfach das Telefon aus der Wandbuchse ausstöpseln und in das vorhandene DSL-Modem einstöpseln. Wie sich doch unsere Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Heute werden wir von der Telekom aufgefordert, das Telefon ans Modem anzuschließen, während damals das eigenmächtige Anschließen eines Modems ans Telefonnetz eine Straftat war. Das wurde tatsächlich sogar strafrechtlich verfolgt. Ein solcher Eingriff in die hoheitlichen Rechte der Deutschen Bundespost konnte immerhin mit bis zu 5 Jahren bestraft werden. Oder, wie Wau es immer aufdrückte, das wird härter bestraft als das fahrlässige Auslösen einer Atomexplosion. Dafür gibt es nur bis zu 3 Jahre. Schon aus diesem Grund war der Gilb, wie wir das gelbe Postmonster nannten, für uns Hacker sowas wie ein natürlicher Feind. Vor allem stand er uns mit seinen Verordnungen, technischen Vorschriften, hoheitlichem Gehabe bei der Verwirklichung einer ungehinderten weltweiten Computerkommunikation einfach im Weg. Konflikte waren vorgezeichnet. Und der berühmteste dieser Konflikte war vielleicht der BTX-Hack. Im Jahr 1983 wurde von der Deutschen Bundespost das sogenannte Bildschirmtextsystem eingeführt. Es war als Informationssystem gedacht, in dem Informationsanbieter Bildschirmseiten mit buntem Text und Klötzchengrafik den teilnehmenden Benutzern zur Verfügung stellen konnten, auch gegen Gebühr. Dabei war es vorgesehen, dass Informationsanbieter die Seiten tatsächlich kostenpflichtig bis zu einem Limit von 9,99 Mark machen konnten. Die Post zog dann diese Beträge über die Fernmelderechnung ein und leitete den Betrag nach Abzug einer Gebühr, versteht sich, an den Anbieter weiter. Auch der Austausch von Nachrichten zwischen Teilnehmern und Anbietern natürlich war möglich und damit war BTX neben der Telebox sowas wie ein frühes E-Mail-ähnliches System. Der Chaos Computer Club wurde im Sommer 1984 Informationsanbieter im BTX-System. Durch die intensive Beschäftigung mit den technischen Gegebenheiten fanden die Hacker, allen voran Steffen Werneri als BTX-Verantwortlicher und Anschlussinhaber für das BTX-Angebot des CCCs, schnell Fehler und Macken, die an der Sicherheit und Verlässlichkeit von BTX zweifeln ließen. So war es zum Beispiel möglich, über das System versandte Nachrichten, die bereits in der Mailbox des Empfängers lagen und vielleicht sogar schon gelesen waren, nachträglich zu ändern. Damit war die Sinnhaftigkeit von rechtsverbindlichen und kostenpflichtigen Bestellungen über BTX natürlich in Frage gestellt. Herbst 1984 fand der CCC weitere interessante Fehler im System, die der Hackerethik folgend zuerst dem Betreiber, also der Post, mitgeteilt wurden. Als diese die Existenz der Fehler einfach leugnete, berief der CCC eine Pressekonferenz ein, um die Probleme deutlich und öffentlich zu demonstrieren. Diese Pressekonferenz endete in einem Fiasko. Die Post hatte klammheimlich die Fehler oder die Probleme behoben, sodass die öffentliche Vorführung durch den CCC nicht wie geplant erfolgen konnte. Eine öffentliche Demütigung für den CCC, die dieser nicht auf sich sitzen lassen wollte. Aus diesem Grund und nur diesem Grund wurde beschlossen, den nächsten Fehler nicht zuerst der Post mitzuteilen, sondern sofort in einer öffentlichen Demonstration vorzuführen. Diese Gelegenheit ergab sich Ende 1984, kurz nach dem Besuch von Steffen und Wau auf der 8. DAFTA, durch einen Speicherüberlauf, heute würde man sagen Buffer Overflow, beim Hochladen von prall gefüllten Anbieterseiten mit Decoder-Informationen erschien Datenmüll auf dem Datenterminal. Durch gezielte Anwendung des Problems konnte nach Angaben von Steffen und Wau nach vielen Versuchen innerhalb dieses Mülls Anwenderkennungen samt zugehöriger Passwörter identifiziert werden. Eine dieser Kennungen gehörte der Hamburger Sparkasse. Mit ihr wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. November die mit 9,97 Mark kostenpflichtige Spendenseite des CCCs immer wieder aufgerufen. So waren am nächsten Tag nach etwa 13 Stunden auf diese Weise rund 135.000 D-Mark an Spenden beim CCC aufgelaufen. Eingetrieben hätte das Geld möglicherweise die Post selbst, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, wenn sie es getan hätte, hätte sie dafür 3.000 D-Mark Inkassogebühr vereinnahmt. Soweit, was ich jetzt erzählt habe, ist alles unstrittig. Uneinigkeit herrscht nur bei der Frage, woher Kennung und Passwort der HASPA stammen. Das wird hoffentlich auch Gegenstand der heutigen Diskussion sein. Genauso wie die Frage, warum die Haftung für den Missbrauch technischer Systeme auch heute noch auf den Kunden abgewälzt wird und sich Betreiber und Anbieter schadlos halten können. Gerade von einem natürlich jetzt ehemaligen Staatsunternehmen sollte man doch mehr Anstand erwarten dürfen als von privatwirtschaftlich geführten Banken, die alle Kunden unter Generalverdacht stellen, wenn es zum Beispiel um Kartenmissbrauch geht. Trotz allem möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass das Verhältnis der Hacker, speziell im CCC, zur damaligen Deutschen Bundespost nicht grundsätzlich feindlich gesinnt war. Es gab sogar Postbedienstete im CCC, die es bis in den Vorstand geschafft haben. Wau war es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht alles am GILB schlecht war. Seiner Ansicht nach gab es bei der Post zwei verschiedene Traditionen. Die erste, die schlechte Tradition, kommt von einem gewissen Franz von Taxis, der um 1500 dem Kaiser Maximilian I. das Postwesen abkaufte, damit dieser weiter huren und prassen konnte. Als Reichsgeneral-Erbpostmeister traten die Taxis aber mehr als nur bloß Briefe zu transportieren. Sie richteten sogenannte schwarze Kammer ein, in denen sie die Briefe, die sie eigentlich nur befördern sollten, auch lesen und kopieren ließen, bevor sie den eigentlichen Adressaten erreichten. Dieses Insiderwissen in die Kommunikation der Eliten des Reiches war sicherlich ein Schlüssel für den Aufstieg der Dynastie Thurn und Taxis, die wir bis heute zu ertragen haben. Die zweite, die gute Tradition, geht zurück auf Heinrich von Stephan, Generalpostdirektor des Deutschen Reiches, Organisator des deutschen Postwesens und 1874 Mitbegründer des Weltpostvereins. Der Weltpostverein regelte, dass selbst unter Ländern, die sich im Krieg miteinander befinden, ein geregelter Postverkehr stattfindet. So weit wie möglich freie Kommunikation, auch unter widrigen Umständen. Klar, dass wir als Hacker auf der Seite von Heinrich von Stephan stehen. Und jeder Postler, der das auch tut, ist uns willkommen. Mit den anderen müssen wir uns eben streiten. Hart, aber fair. Hart, aber fair geht es heute Abend hoffentlich auch in unserer Diskussionsrunde zu. Dazu möchte ich euch unser Podium vorstellen. Herrn Erich Danke, Herr Danke, darf ich Sie aufs Podium bitten? Erich Danke war zuletzt Technikvorstand bei T-Online und arbeitete seit Mitte der 70er Jahre im BTX-Team der Deutschen Bundespost, unter anderem auch als Projektleiter. Nicht nur innerhalb der damaligen Post galt Erich Danke als der unumstrittene BTX-Papst. Konsequenterweise stellte die spätere Telekom das BTX-System mit der Pensionierung von Herrn Danke 2001 auch ein. War das Zufall? Darüber und mehr wird uns sicherlich Herr Danke selbst aufklären. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Unser zweiter Podiumsteilnehmer ist Steffen Veneri. Steffen war nicht nur der BTX-Experte im CCC, sondern er war auch der medienrechtlich Verantwortliche im Sinne des BTX-Staatsvertrags und Anschlussinhaber für das BTX-Angebot des CCCs. Zusammen mit Frau Hollands erforschte er das Innenleben von Jojo, also dem BTX-Zentralrechner in Ulm. Innerhalb nur eines halben Jahres kulminierte diese Arbeit im sogenannten BTX-Hack. Steffen, herzlich willkommen. Unser drittes Podiumsmitglied ist Peter Frank, ein CCC-Veteran der frühen Tage und Zeitzeuge. Das ist vor allen Dingen wichtig, Zeitzeuge für die Ereignisse um den BTX-Hack. Wick war nicht nur langjähriger Vorstand des CCCs, sondern auch als UN-Inspektor im Irak, um sich mal Husseins Laptop anzugucken. Heute ist Wick im Vorstand der Frau-Holland-Stiftung und Mitglied im Datenschutzbeirat der Deutschen Telekom, die die Konzernleitung in Fragen des Datenschutzes berät. Mein Vorstandskollege Andi Müller-Magun wird mich heute Abend hier begleiten und die Runde mit moderieren. Aber ich möchte eigentlich die Runde mit einer ersten Frage beginnen an den Herrn Danke. Herr Danke, wir haben von diesen beiden Posttraditionen gehört. Welcher Tradition fühlen Sie sich persönlich näher? Von Stefan oder von Turn und Taxis? Sind Sie Freund oder Feind?
Also ich denke, ich bin eher Freund, denn wir haben alles, was wir hatten, eigentlich ganz gut geregelt. Nicht immer zu gleicher Zufriedenheit, aber ohne dass Luft geflossen ist.
Gab es dann im Bildschirmtextsystem auch die schwarzen Kammern? Das funktioniert eigentlich. Hallo? Ja, funktioniert doch.
Geht doch. Ist da.
Ich hatte die Frage, ob es im Bildschirmtextsystem auch die schwarzen Kammern gab. Gab es Schnittstellen?
Das Echo ist schlimm, ich höre kein Wort.
Okay. Ich fragte nach den, ob es im Bildschirmtextsystem auch Funktionen gab, um die Teilnehmer Nachrichten untereinander sozusagen mitzulesen für staatliche Stellen. Also gab es eine G10-Schnittstelle im Bildschirmtext?
Ja, G10 gab es, glaube ich, noch nicht. Und damit gab es auch die G10-Schnittstelle nicht. Wir hatten keine Mechanismen eingebaut, um Mitteilungsdienst irgendwo mitzulesen oder so. Und wir hatten, ich kann mich auch nicht entsinnen, irgendein Mann mal mit irgendeinem deutschen oder sonstigen Geheimdienst zu tun gehabt zu haben. Also insofern haben die uns da in Ruhe gelassen. Vielleicht haben sie das nicht ernst genug genommen. Ich kann mich nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo da irgendwo Geheimdienste was getan hätten.
Interessant. Anders als heute. Aber G10 gab es schon. Das gibt es schon seit den 70ern. Aber ist egal.
Ja.
1949 ist das Grundgesetz, Artikel 10, denke ich mal. Ja.
Der Akustik.
Tontechnik, hier hinten können wir uns wirklich unglaublich schwer selber verstehen, finde ich. Entschuldigung?
Ich glaube, das ist eher ein Kommentar inhaltlicher
Natur. Okay. Gut, also ich denke mal, wir sollten noch mal vielleicht tatsächlich beginnen 1984 oder 83 Einführung des BTX-Systems, das sich letztendlich dann auf diesen BTX-Hack zubewegte. Vielleicht, Steffen, kannst du mal erzählen, wie das aus deiner persönlichen Erinnerung war, dass ihr sozusagen Teilnehmer in BTX wurdet und mit BTX gespielt habt, um irgendwelche Probleme zu sehen.
Ja, also es war so, dass wir hatten damals Anfang 84 den Weltpostkongress in Hamburg, wenn ich das richtig mich erinnere, im März. Und da waren Wau und ich, hatten Eintrittskarten bekommen von den Grünen und waren noch mit den ganzen Postscheichs und so in Travemünde auf der Party und überall im CCH war große Ausstellung und überall standen diese tollen BTX-Geräte rum und Ja, da sagte ich zu Voyager, da müssen wir unbedingt mitmachen. Das ist eine tolle Geschichte. Also ein BTX-Gerät kostete halt damals knapp 2000 Mark. Ein Anbietergerät um die 4000. Und ja, wir sind dann sozusagen, bin ich dann als Abbauhelfer auf dem Kongress aktiv geworden. Und so sind wir dann zu unserem BTX-Gerät gekommen. Wobei mich das dann später sehr verwundert hat, als das Gerät dann immer durchs Fernsehen gelaufen ist, dass das niemals einer erkannt hat. Ich habe dann auf das BTX-Gerät natürlich den Aufkleber von meinem Matrix-Drucker draufgeklebt. Deshalb steht da nicht Löwe, sondern immer Epson MX-80 im Fernsehen. Aber ja, so sind wir dann praktisch zu unserem BTX-Gerät gekommen. Das musste dann ja noch ein bisschen umgebaut werden. So ein Teilnehmergerät, wir brauchten halt Anbietersoftware, da reicht es, ein EEPROM zu flashen. Und das da reinzusetzen, die Tastatur war etwas schwieriger. Ihr habt es vielleicht auf dem Video gesehen, dass da immer so schwarze Punkte auf der Tastatur waren. Es waren also Druckknöpfe, die durchgebohrt waren, um darunter die Folientastatur zu bedienen. Und deshalb knackt das auch immer so fürchterlich, wenn da einer am Gerät war, weil man musste richtig auf diese Tastatur reinhämmern. Ja, dann, wie gesagt, nachdem wir ein BTX-Gerät hatten, haben wir dann, oder besser gesagt, ich habe dann, jetzt ist es, hier ist ein Echo, ne? Ach, ja, aber ich verstehe mich nicht. So, jedenfalls haben wir dann ganz normal unsere Leitseite bestellt und ich habe ganz normal ein Modem beantragt. Damals habe ich 120 Mark im Monat bezahlt für ein 2400 Bootmodem. Post zugelassen, die Leitseite hat 350 Mark gekostet, ich hatte zwei Doppelanschlüsse, je 40 Mark, also die Telefonrechnung locker 1500 Mark im Monat, wenn man halt Anbieter und nicht nur Teilnehmer sein wollte. Ja, und dann habe ich angefangen zu spielen. Also mir hat BTX insofern gefallen, die meisten anderen aus dem Umfeld, die haben sich damals auf den Wachsen rumgetrieben bei CERN und sonst wo. Das ist aber ja die Geschichte, die hatten wir ja im Frühjahr, im Mai erzählt. Und ich habe halt gesagt, da sind schon genug, ich möchte gern was Buntes mit Bildschirmtext machen und mir ging es auch darum, Informationsdienst aufzuziehen und ja, ich fand das ein tolles Spielzeug. Also mir hat das richtig Spaß gemacht und es tut mir auch leid, dass ich Ihnen das kaputt gemacht habe. Danke.
Die Pointe war gut, aber in der Teilnehmerentwicklung habe ich mit dem BTX-Hack, dem angeblichen, keine einzige Veränderung gesehen, weder ein Abflachen noch ein Rückgehen von Teilnehmern, sondern die Kurve, die wuchs kontinuierlich, nicht so schnell, wie wir es gerne hätten.
Ich kann das insofern bestätigen, als ich damals mit Wau bei Menschen 84 war, das war im Januar 85, hatten wir eine
beim NDR richtig gleich hinterher.
Gute Quote. Und danach sind die losgezogen und haben sich Modems und Akustikkoppler geholt, soweit das überhaupt verfügbar war, weil das Kernproblem war ja die Zulassungsgeschichte, um am BTX teilzunehmen. Das ist ja erst dann doch viel später passiert, dass die Leute wieder in Heimcomputern sich anschließen lassen konnten.
Herr Danke, würden Sie denn sagen, dass die Akzeptanz des Bildschirmtextsystems jetzt in Bezug auf die Möglichkeit, auch gebührenpflichtige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen bzw. anzubieten, dass die unbeschadet weiterging? Oder gab es da schon eine Diskussion auf Basis dieses BTX-Hacks?
Ja. Wir werden dieses Ereignis nochmal diskutieren, was da wirklich passiert ist oder was nicht passiert ist. Wir haben also keine Störung, keine Abflachung, auch kein extremes Anwachsen von Teilnehmerzahlen gemerkt. Auch die Nutzung hat sich nicht geändert. Also das war zwar ein gewisses Marketing, vielleicht sogar für beide Seiten, aber ich kann nicht sagen, dass das irgendwo zum Schaden gewesen wäre.
Ist es nicht richtig, dass die Anbieterzahlen seit 85 rückläufig waren?
Nee.
Offenweise Telefonsex wurde darüber faktoriert. Das hat kaum einer mit.
Naja, vielleicht haben ja die Leute das auch als eine Chance gesehen, sich zu bereichern, dann über irgendwelche Tricks und Methoden. Also vielleicht erklärt das den.
Es ist uns nicht vorgekommen, dass auf betrügerische Weise da Anbietervergütungen gekommen sind, vielleicht vereinzelt mal. Aber
Also ich würde, das ist einfach normal gelaufen, das Inkasso. Zur Zufriedenheit der Anbieter und zur Zufriedenheit auch der Kunden.
Und wie ist die Beweislastregelung, wenn jetzt ich als Teilnehmer, also ich muss gestehen, ich war damals 15 und ich bin auch erst ein Jahr später in den CCC gekommen, aber nehmen wir mal an, mir wäre als Teilnehmer jetzt bestimmte Vergütungen wären jetzt auf meiner Telefonrechnung aufgetaucht, die ich hätte bezahlen müssen. Wie wäre dann die Beweislastregelung gewesen, wenn ich sage, ich war das aber nicht, ich habe diese Pornos oder diese Seiten gar nicht in Anspruch genommen oder diese Dienstleistung?
Ja, den Sachen ist man dann nachgegangen, hat geguckt, wie die Verbindungsaufbauten waren, ob da Verbindungsdaten noch da waren. Wir haben ja auch nicht beliebig viel gespeichert zu den einzelnen Kunden und Verbindungen. Das wurde dann als Einzelfall behandelt. Es war aber nicht so, dass es irgendwo eine größere Lawine da gab. Natürlich haben immer welche versucht, sich Anbietervergütungen zu erschleichen, indem sie, Kennung vom Freund oder sonst was benutzt haben oder in anderen Fällen Kennungen, die in öffentlichen Veranstaltungen benutzt wurden und wo man dann einfach über die Schulter gucken musste oder auch nicht mal über die Schulter, welche Nummern da eingegeben worden sind. Wenn man die dann mitgeschleppt hat nach Hause, dann konnte man in aller Ruhe auch da was machen. Dann wurden die Kennungen normalerweise geändert, wenn da Reklamationen waren und dann war das Thema auch.
Aber das heißt, nur mal kurz, es war ja so, dass die Vergütung wurden ja mit der Telefonrechnung kassiert. Viele BTX-Teilnehmer waren Unternehmen, da hat das gar keiner geprüft, da sind die Dinge alle so durchgelaufen. Da haben sich also Mitarbeiter, was weiß ich nicht, hier Telefonsex, da bunte Sachen bestellt. Solange das nicht horrende Beträge waren, ist das gar keinem aufgefallen, es ist einfach durchgebucht worden. Also ich weiß es ja auch an den bei uns aufgelaufenen Spenden. Und jetzt meine ich nicht nur die Spenden, die wir selber mal generiert haben. Sage ich mal, ich war damals auch des Öfteren mal auf Messen unterwegs und das gab ja nur ein BTX-Gerät von Löwe sozusagen. Und ich hatte mir dann so eine Löwe-Fernbedienung besorgt und die LED mit einem Kabel im Revers getragen. Und in der Tasche hatte ich dann die Fernbedienung und dann habe ich immer die Geräte am Messestand halt ferngesteuert, bis die Leute was gemerkt haben und dann habe ich einfach Strom aus und dann konnte man weder sehen, wie viel Geld weg war, noch was sonst wie passiert ist.
Ja. Ob man drauf stolz sein soll oder nicht, das sei dahingestellt. Aber auf Messen ist natürlich bei Terminals, die dann nicht gesperrt waren gegen Vergütungen, da ist der eine oder andere schon mal hingegangen von den Anbietern und hat seine eigenen kostenpflichtigen Seiten aufgerufen.
Ich bestimmt nicht der Einzige. Ja.
Ja, und für private Teilnehmer gab es durchaus ein Risiko, denn da musste man ja dann damals, die Post, das war ja noch eine staatliche Organisation, da musste man dann eine Gebührenbeschwerde oder sowas ausrichten und die ist nicht immer... die ist relativ selten zugunsten des Teilnehmers ausgegangen.
Also wir hatten ja eine eigene BTX-Organisation, ein Standort war hier in Berlin und einer war in Düsseldorf, wo unsere Feldversuche stattfanden. Dann hatten wir eine große technische Abteilung in Darmstadt, die Technik und auch Organisation und Verwaltung und sowas machten. Und jetzt der Faden weg.
Na, ich meine nur dadurch, dass BTX eben so, auch so eine staatliche Angelegenheit war, so eine Gebührenbeschwerde war gar nicht so einfach durchzusetzen. Also man hatte gar keine Durchsetzungskraft, sondern man war quasi darauf angewiesen, dass jemand dann bei der Post gesagt hat, das stimmt schon so.
Die Beschwerden sind üblicherweise, wenn es welche waren, direkt an BTX gegangen, an unsere Betreuungsstellen in Düsseldorf und in Berlin. Und die sind da auch mit Sachverstand rangegangen. Also die waren gut drauf und hatten Erfahrung und wussten auch mit solchen Dingen umzugehen. Und die waren weder die Düsseldorfer noch die Berliner da in irgendeiner Weise stur.
Von oder außen sowas. Sah es vielleicht ein bisschen anders aus.
Ja, wenn man dann ans Fernmeldeamt gegangen war, kann das schon sein, dass die nicht so genau wussten, wie es damit umgeht und wo sie sich hinwenden sollen. Aber wer dann in den BTX-Bereich direkt gekommen ist, wir hatten ja auch da Kundenbetreuung, dem ist da eigentlich immer problemlos geholfen worden. Es ist nicht so, dass ich da also irgendwelche Schreckmeldungen gekriegt hätte.
Aber war es für Sie trotzdem eine akzeptable Angelegenheit, dass sozusagen die Schwachstellen und damit auch die Haftungsfrage und damit auch sozusagen, das ist auch eine Verbraucherschutzfrage, dass die mal in der öffentlichen Diskussion war, oder war es für Sie eher so eine unredliche Diskussion?
Na, das Thema hat keine so große Bedeutung erlangt, dass uns das ständig belastet hätte. Wir haben den Mechanismus gehabt und offensichtlich war, wenn Spund da war, war der gering, und den Ausstellern auf Messen haben wir gesagt, passt auf mit offenen Kennungen bezüglich kostenpflichtiger Seiten, weil wir da natürlich Erfahrung hatten.
Hätte ihn aber auch nichts genutzt. Wir waren damals auch schon so weit, dass wir die Geräte angerufen haben, bevor die Leute sie auf der Messe eingeschaltet haben, da meistens an den BTX-Geräten kein Telefon war, warteten wir schon mit dem Modem klingelnd auf der Leitung. Die haben den Startknopf gedrückt, wir haben das BTX-System simuliert, die haben ihre Kennungsdaten eingegeben.
Respekt, wenn Sie das so gemacht haben. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie Sie da rangegangen sind. Dass gerade
anrufen. Das BTX-Modem ohne Telefonanschluss auf eine eigene Leitung, einfach anrufen, klingeln lassen, bis einer auf den Startknopf drückt, und dann fängt das Modem an zu wählen.
Ja, und dann steht aber die Verbindung schon.
Ja, dann müssen Sie zwei Verbindungen haben.
Der wählt ja ins Leere, weil er ja nur abnimmt. Und ich warte da schon in Sende-Carrier und der klockt sich bei mir ein. Haben wir ein paar Mal probiert.
Hat super funktioniert.
Ja.
Naja. Aber so richtig reich sind Sie auch nicht damit geworden.
Nee, ach, das ging ja nicht darum unbedingt ums Reichwerden. Das war ja auch eher immer der Spaß
das
an der Sache.
Also ich könnte jetzt sagen, das ist eine der lustigsten Diskussionen, die ich je geführt hatte, später mal auf der CeBIT, wo ich mit einem der Beteiligten des KGB-Hacks, der auch eine kriminelle Haftstrafe auch verbüßt hatte, der hat mich dann mal beim abendlichen alkoholischen Umtrunk in so eine Diskussion gezwängt. Er hat gesagt, also Andi, wisse, beim CCC ist doch alles von Grund auf schiefgelaufen. Dass ihr beim BTX habt das Geld nicht behalten habt, das zeigt doch schon, was für eine bürgerliche Spießerbande ihr eigentlich seid. Und na, das war für mich auch jetzt ein bisschen außerhalb der Diskussion. Aber die Frage doch tatsächlich, die noch im Raum steht, ist, also Sie haben ja scheinbar eine etwas andere Auffassung, wie das gelaufen ist, aber der BTX-Hack für sich und die mediale Diskussion, würden Sie sagen, das war irgendwie in Ordnung, weil man muss auch mal die Risiken diskutieren, oder war das für Sie eher so ein Manöver, was Ihnen eigentlich nicht in den Ablauf der Vermarktung dieses Systems und die Darstellung passte?
Wenn es nicht überhand nimmt. Aus meiner Sicht nicht, dann ist es schon wichtig, dass auch eine gewisse Sensibilität geschaffen wird. Und das ist der positive Aspekt bei solchen Dingen. Dann überlegen sich die Leute doch ein bisschen sorgfältiger zu sein, wenn es ums Geld geht. War ja nicht alles kostenpflichtig, vieles war ja auch gratis.
Aber es klang ja jetzt auch nicht so, als gab es verbindliche Regelungen für den Teilnehmer, dass Sie sagen könnten, der war jetzt grundlegend erstmal aus der Haftung raus, sondern Sie sagen, es wurde dann der Einzelfall geprüft. Aber erstmal stand der Teilnehmer ja schon in der Haftung für das, was von seinem Anschluss passierte, ne?
Ja, das musste man dann von Fall zu Fall klären. Die Kollegen haben dann versucht, so einen Fall aufzurollen. Wer ist Anbieter, wer ist Teilnehmer, welche Beträge sind da geflossen? Und dann wurde versucht, da eine gewisse Einigung herzustellen. So wie mit dem CCC und der HASPA damals. Da hat die HASPA ja auch nicht an den CCC gezahlt.
Ja, das kann jetzt Steffen im Detail besser.
Hat ja dafür dann eine andere Bank dann später nochmal bezahlt. Da hatten wir, ich glaube, 6 Monate nach der Geschichte trudelten plötzlich jeden Tag 2000 Mark auf den BTX-Anschluss ein, und das war mir gar nicht geheuer, weil wir hatten die eine Baustelle noch nicht erledigt, da kam dann schon die nächste. Und dann stellte sich raus, dass ein BTX-Gerät hier bei einer Berliner Bank, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, und die haben das dann abgeschaltet auf meine Intervention, und die 6000 Mark sind aber anstandslos bezahlt worden damals. Das ist diese zweite Rechnung, die du da auch in dem Scan drin hast.
Interne Kommunikationsprobleme der Bank wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, dass es eher so gewesen ist, dass wenn die Haspa die Option gehabt hätte, dass man darüber für 135.000 Mark nicht öffentlich gesprochen hat, dann hätte sie diese Option wahrscheinlich wahrgenommen.
Ja, ist ja nun aber eine ganz andere Geschichte. Also Kernpunkt ist der, dass die Telefonrechnung damals sowas wie eine verbriefte Grundschuld waren, die eingetrieben werden konnte. Man erinnert sich noch dunkel an die Fälle Einbrecher in der Wohnung, der telefoniert sonst wohin. Die Post hat sich regelmäßig das Geld geholt und auch eingeklagt. Ähnlich war es mit den BTX-Geschichten, die ja über die Telefonrechnung fakturiert wurden. Gut, das mag jetzt im Einzelfall mit Nichtzahlen oder so laufen, aber im Generell ist es halt so, die Post hat sich damals das Geld geholt, solange denn noch was zu holen war. Und das war einer der großen Kritikpunkte, der ja dann auch später dadurch erledigt wurde, dass da eine 600-Mark-Grenze eingeführt wurde, sodass man halt praktisch sich nicht um Haus und Hof bringen konnte. Und das war ja eigentlich schon mal eine der Kernforderungen, die wir hatten, das Risiko zu begrenzen.
Naja, und als staatliche Institution, ne, ich hatte die Post auch ein gewisses Machtgefälle. Also das war auch, ich erinnere mich auch eben noch an die Zeit, dass eben die Post auch so etwas durch ihre Staatlichkeit auch herrscht ein erhebliches Machtgefälle zwischen den Teilnehmern und der Post. Also so haben es zumindest die Teilnehmer wahrgenommen.
Das will ich nicht bestreiten. Also das ist sicherlich schon, da ist schon was dran. Aber hier geht es dann um die eigenen Leistungen der Post seinerzeit oder damals der Telekom und nicht um Drittleistungen. Bei Drittleistungen ist halt kein staatlich verbrieftes Recht dabei, sich die Leistungen dann zu bezahlen zu lassen. Insofern musste man damit immer sehen, wie man das aus der Welt schafft und ob man da einen Vergleich zwischen den Partnern herstellen konnte.
Ja. Das Mikrofon ist offen. Man kann einfach dazwischen reden, so wie er es auch macht. Also ich wollte noch mal fragen, ob vor 30 Jahren überhaupt irgendjemand schon an Telekom gedacht hat oder, also weil Sie von Reichtum sprachen, das mit der Reichspost war ja dann eigentlich schon Geschichte und der Auftrag dieser Bundesbehörde kann ja nicht Reichtum gewesen sein, wenn wir sie vor der Armut beschützen wollten vielleicht, aber heutzutage, wo B-Kanäle abgerechnet werden als SM-Service, ist irgendwie dieser Auftrag Reichtum vielleicht irgendwie deutlicher durch den Verkauf von Telekom-Aktien? Wir hatten ja mal eigentlich alle verbeamtet, damit man sich da nicht so um das Geld kümmern muss, sondern eher um den Kommunikationsauftrag, oder? Und BTX war bestimmt damals ganz weit vorne, aber von Telekom noch nicht die Rede, oder? Das ist jetzt eine Frage.
Ich weiß nicht, die erste deutsche Telekom auf deutschem Boden, die habe ich mir sichern lassen, 89 in der DDR. Und die Warenzeichen sind dann im Zuge des Einigungsvertrages gesamtdeutsch geworden, bis ich dann irgendwann später eine Klage von der anderen Telekom auf 20 Millionen gekriegt habe. Aber das wolltest du jetzt bestimmt nicht wissen. Ja, das ist die Deutsche Telekom gibt es erst seit 25, 23 Jahren, so irgendwie so auf der Ecke. Ne? Vorher war das alles
Deutsche Bundespost.
Der Gilb.
War es die Deutsche Bundespost Telekom und dann war es nur die Telekom. So war der Ablauf.
Ich glaube, die.
Aber.
Wir wollen jetzt was ganz anderes wissen, weiß ich.
Ja,
ich glaube, die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, ob beim Bildschirmtextsystem die kommerziellen Interessen tatsächlich die vordergründigen waren oder ob es tatsächlich auch um Kommunikationsaufträge im weitesten Sinne ging.
Also. So viel hat Bildschirmtext insbesondere in der Aufbauphase nicht abgeworfen, dass das um kommerzielle Dinge geht, sondern dass, wenn man die Entwicklung sieht und rückverfolgt, wie das zustande gekommen ist, dann ist das der Kommunikationsauftrag gewesen. In England war ein entsprechendes System entwickelt worden. In Deutschland ist vom Kurt Scheitel, der war damals Postminister, eine Kommission eingerichtet worden. Da waren alle wichtigen Kommunikationswissenschaftler zusammen vereint und die haben in mehreren Arbeitsgruppen dann die Zukunft für das Jahr 2000 versucht zu analysieren. Und da gibt es dann auch in einer Gruppe über neue Dienste in bestehenden Netzen, da wurde auch das Thema BTX behandelt, da wurde das Thema Videotext behandelt und was weiß ich noch alles. Und da sind auch Empfehlungen getroffen worden. Da wurde dann gesagt, ja, das wäre vernünftig, das zu machen. Und dazu gehörte dann auch BTX, Videotext und so weiter. Das hat ja dann der SFB hier federführend gemacht.
Es ist da auch der historische Ursprung der Trennung zwischen Anbietern und Teilnehmern angesiedelt? Weil man hätte ja auch einfach ein System machen können, wie in den Mailboxen, wo jeder Teilnehmer erstmal gleichberechtigt, auch Informationsanbieter.
Das war am Anfang ein ganz schwieriges, Kapitel, denn die Telekom hat, damals die Bundespost, hat den Auftrag der Kommunikation, aber nicht den Auftrag, eigene Inhalte zu transferieren und zu übertragen, sondern ein Kommunikationssystem für die Kunden zur Verfügung zu stellen. Und Kunden sind in dem Falle auch im BTX spezifisch Anbieter und Nutzer. Und diesem Auftrag heraus kann natürlich auch kein eigenes außer firmenbezogenes oder unternehmensbezogenes Inhalteangebot kommen. Telekom oder wir waren nicht in der Lage, in das BTX-System irgendwelche eigene Inhalte zu stellen.
Ja, das Telefonbuch vielleicht, die Auskunft.
Das Telefonbuch, das hat dann die Postreklame gemacht.
Es war wieder extern, aber ihr habt ja Kommunikation, wir konnten ja Mitteilungen verschicken, ne? Eine Mitteilung seit, was weiß ich, 40 Pfennig, ne? Ich weiß gar nicht, was damals muss ich noch hinzufügen, gab es auch noch das Postmonopol auf E-Mails. Das ist auch erst 1985 gefallen durch den Verein zur Förderung der Telekommunikation mit Leue, mit den Leue-Brüdern Wau und mir. Sonst müsstet ihr heute immer noch Geld bezahlen für E-Mails, ne? Was vielleicht auch manchmal besser wäre.
Darf ich mal was dazu sagen? Wir sitzen hier im ehemaligen Ostberlin und dahinter gibt es eine ganz große Fläche, die praktisch eine Diaspora für die Kommunikation war. Das Telefonnetz war marode und sonst was alles. Und als die Einigung kam, wer ist dann losmarschiert? Der Chaos Computer Club oder die Post? Und die hat gesagt, wir haben einen Kommunikationsauftrag und sie hat das ganze wiedervereinigte Gebiet mit neuer Telekommunikationstechnik versorgt, die besser war als die in den alten Bundesländern. Das hat etwa 50 Milliarden gekostet. Es gab dafür keinen gesetzlichen Auftrag, sondern nur von der Post eine Einstellung, für was ihre berufliche Aufgabe ist. Und das sollte man bitteschön, wenn man auf der Post und den Monopolen herumtrampelt, auch mal ein bisschen bedenken. Wir könnten hier nicht telefonieren, wenn die nicht das Netz gemacht hätten.
Dann hätten es die Japaner gebaut oder jemand anders für die entsprechende Beteiligung. Aber und doch nicht die von, Lizenzen.
Wer hätte es denn bezahlt? Die armen Ossis hätten das Geld den Japanern gegeben, damit sie endlich mal telefonieren
können. Die Japaner hätten das auch auf Kredit gebaut.
Das ist doch illusorisch.
Wenn Sie die Lizenz gekriegt hätten.
Ich denke, wir sollten uns vielleicht doch noch mal ein bisschen dem Kern dieser Veranstaltung zuwenden. Ich möchte aber noch mal genau an diesen Gebühren, an diesen Kosten, die ja letztendlich für die Hamburger Sparkasse in dieser Aktion angefallen waren, da stellen sich für mich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn es tatsächlich so war, dass sozusagen der Vorgang an sich kriminell war, wie ja viele behaupten. Warum hat dann der hamburgische Datenschutzbeauftragte nur wegen einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des BTX-Staatsvertrages sozusagen ermittelt, wenn man das so nennen kann? Eigentlich hat es ja nur ein Gespräch gegeben. Und die zweite Frage war, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass man weiß, dass der Chaos Computer Club diese Aktion völlig anders durchgezogen hat, als es in der Presse veröffentlicht wurde. Warum hat dann die Deutsche Bundespost nicht versucht, ihr Image zu retten und juristisch dagegen vorzugehen? Das wären zwei Fragen in diesem Kontext, die mich mal sehr interessieren würden.
Ja, ich werde mal versuchen, den Zusammenhang zu sehen und auch zu bearbeiten. Die Frage ist ja immer noch strittig zwischen uns. was denn da nun wirklich passiert ist. Ich schilder aus meiner Sicht, was passiert ist. Mit der Kennung der Hamburger Sparkasse wurde ein Zugang zu BTX geschaffen. Der Steffen und der Bauerland in gemeinsamer Aktivität wohl diese Kennung dann eingesetzt und diese bewussten 9,97 € pro Seite automatisch durchlaufen lassen. Damit sind Anbietervergütungen zu Lasten der Sparkasse, der die Kennung gehört, entstanden und zugunsten der Seiten des CCC. Dass das keiner zahlen wollte, ist klar. Und dann stellt die Frage, was passiert denn dort? Dann haben wir natürlich von unserer Seite auch nachrecherchiert, was kann denn da passiert sein. Wir haben insbesondere natürlich gesehen, dass diese Kennungen 3 Tage vorher bei einer öffentlichen Bildschirmtextdemonstration der Hamburger Sparkasse verwendet wurden. Genau diese Kennungen. Der Zugang war also wahrscheinlich nicht so abgesichert, wie das hätte sein sollen. Die Variante des CCC war, wir haben irgendeine Seite im Editierbereich aufgerufen, haben die gefüllt und dann stellte sich durch Überlauf plötzlich ein wirres Datengebilde auf dem Bildschirm dar. Und dort standen zu unserer großen Freude die beiden Kennungselemente der Hamburger Sparkasse und die haben wir genommen und da haben wir dann drauf rumgehackt. Oder die haben wir benutzt, um die Anbietervergütungen per automatischem Programm in die Höhe zu treiben. Diese Variante hätte der Hamburger Datenschutzbeauftragte gerne gesehen. Der bedauerte nur, dass die beiden CCT-Leute, nämlich der Steffen auf der einen Seite und der Bauer auf der anderen Seite, dass die nicht in der Lage waren, das nachzuvollziehbar zu zeigen, vorzuführen und zu demonstrieren, was sie denn da gemacht hätten, um an diese Kennungen heranzukommen. Deshalb hat er auch kein Verfahren eingeleitet, weil einfach der Nachweis schuldig geblieben ist, wie die Kennung auf den Bildschirm gekommen sein soll. In der Tat hat es einen solchen Überlauf im Editiersystem gegeben, haben wir auch nie bestritten, dann, als es dann bekannt war, vorher wussten wir das nicht, dass das so ist. Und das, was auf den Bildschirm kam, war Datenmüll. Ein Pärchen von Kennungen kann dabei unmöglich entstanden sein und erschwerend hinzukommt, dass die Kundendaten in dem BTX-System verschlüsselt waren. Das war ein neues BTX-System. Wir hatten vorher eine englische Technik eingesetzt und wollten dann zur allgemeinen Einführung mussten ein leistungsfähigeres System machen und in der Ausschreibung dafür hat dann die IBM den Zuschlag bekommen und das System war da vor 2 Monaten eingesetzt. Das heißt, es war noch nicht so stark erprobt, dass das nicht hätte sein können, dass da ein Fehler ist. Und es war ja dann offensichtlich auch ein Fehler, der relativ schnell abgestellt wurde. Die IBMer haben mir gesagt, die Zugangsdaten waren verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn eine Datei dort hätte zugegriffen werden können, dann wäre sie nicht im Klartext lesbar gewesen. Für mich ist daher einzig schlüssig, da auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte nicht überzeugt werden konnte, dass die Kennung abgegriffen wurde bei der öffentlichen Demo eine Woche vor der Attacke bei der Veranstaltung der HASPA. So war auch unsere gegensätzliche Position, als wir damals gemeinsam im NDR aufgetreten waren, das Interview gehabt haben. Nun freue ich mich also mal wieder in einer Diskussion hier zu sein und ich muss sagen, das Marketing-Geschick ist natürlich beim Steffen Vernieri deutlich größer als bei mir, denn er ist mit dem Frau Holland dann in die Jahresabschluss-ZDF- oder ARD-Sendung gekommen. Und das hat natürlich einen gewissen Reiz, so etwas, die große Post oder Telekom zu attackieren. Da wird dann auch nicht immer alles so hinterfragt, wie das nötig wäre. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Aber das, ich fasse das mal. Ich fasse das mal so zusammen, dass Sie zwar für sich auch aufgrund der Aussagen der IBMler gute Gründe haben anzunehmen, dass das nicht der Fall war oder dass es nicht so gelaufen ist, wie der CCC das dargestellt hat. Aber es war für Sie auch nicht gerichtsfest. Also Sie hätten sozusagen aufgrund dieser Informationen sich auch nicht getraut, das gerade zu stellen. Also Sie sagten zwar, dass die Anwenderzahlen nach dem BTX-Hack nicht runtergingen, ganz glaube ich das noch nicht. Dass es überhaupt keinen Einfluss hatte. Ja. Aber
ihr, eher steigernd.
Ja, aber hatten Sie nicht das Gefühl, Ihr Renommee steht da auf dem Spiel?
Nee. Das war mir zu plump, als dass das Renommee damit hätte leiden können. Wenn das irgendwas Systematisches gewesen wäre, was nicht so ein individueller Punkt und noch dazu vom CCT gewesen wäre.
Gut, da hast du eine kurze Frage aus dem Publikum. Vielleicht gerade dazu.
Ja, also ich möchte euch nicht lange stören, aber ihr habt ja schon mal eine Zwischenfrage zugelassen. Ich wollte nur kurz fragen, welcher Verschlüsselungsalgorithmus verwendet wurde. Also ich meine zu sagen, die Daten sind verschlüsselt, okay, schön, aber wenn es ein unsicherer Algorithmus ist, ich glaube, DES ist inzwischen geknackt oder so, dann wäre das vielleicht ein bisschen suboptimal. Wissen Sie das?
Das ist eine Frage an Sie, Herr Danke.
Das lässt sich, die Verschlüsselungsform, die lässt sich sicherlich irgendwo heute vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen, denn das ist ja nun schon viele, viele Jahre her. Die sind mit, ich würde sagen, die IBM hat das System entwickelt, hat dann auch die Verschlüsselung eingebracht.
Na gut.
Die Verantwortlichen oder den. Von denen kenne ich noch jemanden oder welche. Das ließe sich nachvollziehen, wenn dafür eine Notwendigkeit bestimmt, bestände.
Aber Herr Danke, ich habe eine Frage. Ich sehe eine leichte Asymmetrie. Ich bin natürlich auch befangen, ich bin auch ein bisschen Vertreter des CCC in der Sache. Und für uns war das natürlich eine große Geschichte, die mediale Aufmerksamkeit und so fort. Aber ich war damals auch nicht beim CCC und auch der aus meiner sozusagen bürgerlichen, wenn auch kindlichen Erwartungshaltung war das schon eine ganz große Geschichte, weil da irgendwie die ganze Bevölkerung gelacht hat. Und meine Frage ist, Sie stellen es jetzt aber so dar, dass Sie sagen, das war jetzt eigentlich nicht so die große Geschichte und es hat auch die Bildschirmtextentwicklung nicht so beeinträchtigt. Also wie kommt diese Asymmetrie zustande? Ist das jetzt nur meine verschrobene Wahrnehmung oder kann man schon sagen, dass sozusagen die Amtsbehörde Bundespost damals vielleicht auch in der Bevölkerung ein bisschen zu streng hier und da wahrgenommen wurde?
Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, wir dürfen nicht vergessen, 83 war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das informationelle Selbstbestimmung festschreibt, weil gegen die Volkszählung geklagt wurde. Die Rasterfahndung von Herold zu RAF-Zeiten war noch nicht ewig lang her. Also es war doch Anfang der 80er eine Grundstimmung auch in der Bevölkerung, die die Technik, gerade Computertechnik, eher ablehnen gegenüberstand und die sowas natürlich auch gern zum Anlass nahmen, zu sagen, na, wir haben es doch schon immer gewusst, diese Technik ist unsicher, das brauchen wir nicht.
Ablehner gibt's natürlich immer, das ist bei allen Dingen, die es auf der Welt gibt, gibt es nicht nur 100% Zustimmung. Ich glaube nicht, dass der Amtsbonus der Bundespost, war damals glaube ich noch Bundespost, der Bundespost da so viel gegeben hat. Natürlich ist da ein bestimmter Amtsbonus dabei, aber der Bereich BTX war halt doch ein bisschen separierter und das Thema ist in unterschiedlichen Positionen dann irgendwann ausgelaufen. Es ist nicht so, dass das die Menschheit Jahre bewegt hätte.
Ja, aber wir hatten ja noch ein bisschen Spaß dran, noch ein paar Jährchen dann doch zusammen irgendwie mit Bildschirmtext.
Ja, sicher hatten wir. Das ist, CCC war immer gut, war ja auch Anbieter dabei, um das alles ausprobieren zu können. Und nein, das ist ja auch gut, wenn jemand kritisch an solche Systeme rangeht. Das nutzt doch, also uns als Betreiber kann das doch nur recht sein, wenn wirkliche Fehler aufgedeckt werden.
Also ich bin danach ja dann auch zum Fernmeldetechnischen Zentralamt dann in diese...
In Darmstadt,
ja, zu diesem BTX-Anbietertreffen dann ein- oder zweimal eingeladen worden und konnte dann noch ein bisschen konstruktiv an der Geschichte mitarbeiten. Das ist dann auch irgendwie wieder eingeschlafen, aber ich bin ja dann in den 90ern, habe ich ja dann die Regulierung der Telefonmehrwertdienste dann gemacht, auch mit dem Müller-Using und so damals zusammen, aufgrund der Erfahrungen, die ich ja dann bei BTX gesammelt hatte, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben da noch eine Menge Spaß gehabt dann doch noch danach, also... Sage ich jetzt mal so.
Ja, denke schon. Ja. Also das war.
Also ich mir fällt da noch die Nummer mit der Null zum Beispiel ein.
Wir hatten immer, ist nicht so, dass wir da dann auch sauer gewesen wären, sondern wenn wirkliche Dinge da sind, kann man ja als Betroffener nur sagen, Mensch, gut, jetzt wissen wir es, dann können wir es abstellen. Wissen auch, dass nichts vollkommen ist. Kein technisches System ist vollkommen. Unser konnte natürlich auch nicht vollkommen sein.
Ja, ich wollte ja aber auf die Dapre mit der Null auch nochmal raus, weil ich die so eine richtig coole Geschichte finde, die auch kaum dokumentiert ist. Das ging damals ihr Verzeichnissuche eingeführt, alphanumerisch. Man konnte also plötzlich nach Lisa Raute, also nach Buchstaben suchen. Ne? Mhm. Und ich habe dann gewartet, bis in Berlin die Verantwortlichen alle im Urlaub sind, damit die Anträge nicht entsprechend geprüft werden können, und habe dann die Ziffer 0 als Verzeichniseintrag bestellt für 15 Mark im Monat. Was dann dazu führte, dass immer, wenn dann nicht die, also im BTX gibt es halt diesen Zehnerblock, Stern, Ziffer, Raute, ist direkter Seitenaufruf. Wenn du jetzt aber keinen Stern drückst oder den falschen Stern und die Null drückst, dann kam nicht mehr die Übersichtsseite vom BTX-System, die Seite Null, sondern es wurde dann im Verzeichnisregister geguckt, wer hat eine Null. Ich hatte sie bestellt und dann kam immer dieses Posthörnchen, unser schönes Logo. Das hat auch wunderbar geklappt. 13.000 Seitenabrufe hatten wir, glaube ich, im Monat dadurch. Das sind also nicht wenig gewesen, die sich da verdrückt haben.
Dazu muss man sagen, also die Hauptseite wurde nicht aufgerufen durch Menü oder so, sondern die wurde aufgerufen. War ja damals nur eine einfache Tastatur. Und Ziffern orientiert. Stern, Null, Raute. Stern und Raute waren die Befehlsworte, und da konnte man dann Stern Beate Use eingeben oder Stern 0 oder Stern irgendwas, und wer keinen Stern eingegeben hat oder das die Raute vergessen hat, der ist dann darauf gekommen. Gut, ja. Ausgenutzt.
Ja, was heißt ausgenutzt? Ihr habt ihm ja dann eine Kündigung, der Kolbock, das wäre falsch beauftragt gewesen, habe ich dann schriftlich bekommen. Ich habe mir dann erstmal eine einstweilige Verfügung besorgt, dass das Ding dann nicht so schnell verschwindet. Aber dann nach 6 oder 8 Wochen habe ich dann gesagt, jetzt lass sie mal wieder Ruhe in ihrem System haben, weil das ja doch zu etwas höherem Anrufvolumen auch im Kundensupport geführt hat, wie ich so gehört habe.
Ja, sicher. Wenn einer da falsch tippt und da kommt was er nicht erwartet, beschwert er sich. Ja, zu Recht.
Was ich noch mal gerne wissen würde, was hat der ganze Spaß eigentlich gekostet, jetzt unser Spielzeug? So, was haben wir da verbraten? So, nur mal so für eine Größenordnung, so.
Das waren schon ein paar Millionen.
Ja, gut, also ich habe bei Use 7,5 verbraten, das waren auch dem, aber ich denke, das waren mehr. Also da gab es so 60, 70 oder sogar nur im dreistelligen Bereich.
Ich habe es nicht zusammengestellt.
Aber so eine Hausnummer, so mal grob, was so fürs Ego.
Wie war denn das? Will ich im Moment nicht spekulieren.
Wie ist denn das Ende des Bildschirmtextsystems verlaufen? Das ging dann ja irgendwie über in T-Online.
Ja, das ging zuerst in Datex J. BTX war so versaut durch Beate Use und Co. und so versext, dass wir den Namen BTX nicht mehr haben wollten.
Also es war zu pornografisch.
Ja.
Also es war zu pornografisch assoziiert.
Und da passte das ganz gut, dass die Telekom gerade alles in T-Bindestrich umgenannt hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zeit, wo das Magenta für die Telekom überall auftauchte und heute ist es auch noch da. Und auf die Weise kam dann T-Online zustande. Und das war dann auch die Abschaltung des alten Systems und mit T-Online haben wir dann die neue IBM-Technik in Betrieb genommen.
Okay, da war eine Frage?
Ja, jetzt geht's auf einmal. Ich wollte mal fragen, was denn die Meinung dazu ist, ohne die ganze Aufmerksamkeit durch den BTX-Hack, hätte es eine Hackerszene wie jetzt gegeben? Hätte es das gegeben oder nicht?
Also ich kann nur dazu sagen, nachdem wir in den Medien waren mit der Nummer, hat das sozusagen so eine Art Hyperspace-Beschleunigungseffekt gegeben, der gute 10 Jahre angehalten hat. Und ich hatte so teilweise den Eindruck, ich lebe in einem Realtime-Krimi. Das endete ja aber nachher noch in den NASA-Geschichten und dann Tote und Hausdurchsuchungen und Gefängnis und diese ganzen Nummern bis in die 90er rein. Ich denke schon, die Zeit war reif, es war das Orwell-Jahr. Irgendeine Geschichte hätten wir auf alle Fälle noch gemacht in dem Jahr.
Ich denke auch, es gab ja schon eine Hacker-Szene, die war zwar nur sehr klein, aber es gab sie ja. Und das heißt, es gab natürlich da auch den entsprechenden Druck, irgendwas zu tun. Und wenn es nicht das BTX gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen.
Ja, wir hatten dann ja vom Jahr 19. war die veröffentlicht, 19. November, kam ja dann urplötzlich die Idee, wir müssen jetzt einen Kongress machen. Also während wir parallel die Pressewelle abgearbeitet haben, haben wir sozusagen innerhalb von 4 Wochen den ersten Kongress noch aus dem Boden gestampft parallel. Das war schon eine Initialzündung für den CCC, sage ich jetzt mal so.
Da sind auch schon erstaunlich viele Leute gekommen und auch war auch ein hohes Medieninteresse schon.
Ja gut, das haben wir natürlich gezielt gefüttert, sage ich mal so, über Jahre hinweg. Meine Philosophie war immer die, möglichst viele Freiräume zu erhalten, um den Gesetzgeber möglichst lange außen vor zu lassen, uns irgendwie zu reglementieren und natürlich auf die Bevölkerung auf seiner Seite zu haben. Also dementsprechend war die Medienarbeit natürlich ausgerichtet und sage ich mal, so zumindest in den ersten 10 Jahren, danach gab es da eine Zäsur im CCC nach den ganzen Spionagegeschichten und so weiter. Und das hat, sage ich mal so, doch den CCC auch verändert. Ich würde mal sagen, dass für die heute veröffentlichten Hacks beim CCC höhere Qualitätsstandards gelten. So von meiner Seite aus, denke ich, Kitz hast doch mal angebracht.
Das war ja gar kein Hack, das war nach der Methode Sammler und Jäger. Ihr habt, wenn man das glauben will, was gefunden. Und das tut auch mal eine blinde Sau, die findet was. Wer den genauen Ablauf der Geschichte wissen will, der kann das heute standesgemäß im Internet recherchieren, bei Computerwoche, die nun weiß Gott nicht pro Bundespost ist. Und die haben festgestellt, dass das so nicht gelaufen sein kann, dass es wahrscheinlich ein Identitätsdiebstahl nach einem Ausspähgeschichte war. Aber was offen war, war die Frage, was sollte der ganze Quatsch? Und da haben die 3 Jahre später geschrieben, das Ganze sollte die Geschäfte der SCS befördern, die damals der Bundespost die Chipkarte verkaufen wollte. Und da musste man natürlich dazu das System irgendwie als gefährlich und gefährdet darstellen. Können Sie alles nachlesen, können Sie glauben,
mal so
können
mit. Sie bleiben lassen. Theorien sind ja fast besser als unsere.
Ja, danke. Eine Sache habe ich aber auch noch, die ich nochmal ansprechen wollte. Ich weiß ja, ich habe ja damals gegen Sie Strafantrag gestellt. Das wurde mir auch berichtet, dass es nicht so gut angekommen ist. Hintergrund ist Folgendes gewesen. Man konnte beim BTX-System halt Mitbenutzer anlegen. Gegen Geld konnte ich also praktisch Unterbenutzer anlegen und deren Adressen speichern. Dafür habe ich Geld bezahlt. Und eines schönen Tages kriegten alle Leute, die ich da eingetragen hatte, plötzlich Werbung zugeschickt. So, das hieß für mich, da hat dann also jemand die von mir kostenpflichtig hinterlegten Daten ausgelesen und für Werbung benutzt. Dann habe ich also hübsch in Berlin angerufen, ich weiß nicht, beim Kolberg oder einen der Vertreter und meinte, Leute, das geht so nicht, das sind meine Daten, dafür bezahle ich Geld. Nein, Herr Veneri, das ist alles so in Ordnung, wir dürfen das. So, und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich hätte mich dann einerseits in langen, aufregenden Schriftwechsel stürzen können, der mich viel Zeit gekostet hat. Oder da ich ja gerade sehr gute Kontakte zum Hamburger Staatsanwalt hatte, nachdem er auch schon so und so lange in Ermittlungen gegen mich drin war, habe ich dann gesagt, okay, dann lass den das doch mal bearbeiten. Und habe dann Strafantrag wegen Ausspähens von Daten gestellt gegen Sie. Was ist denn aber rausgekommen? Können Sie sich noch erinnern?
Das hat wahrscheinlich vorher jemand abgefangen.
Also ist das gar nicht bei Ihnen aufgelaufen, oder wie? Also mir hat man nachher gesagt, das Verfahren wäre eingestellt worden, weil es an dem Schuldbewusstsein gemangelt hätte. Dass es Und das ist natürlich wieder so eine typische Nummer, wenn du einen in einer staatlichen Organisation ankrickeln willst, ne, dann fehlt natürlich das Schuldbewusstsein. Also das geht in der Privatwirtschaft natürlich nicht, aber...
Also ich will nicht ausschließen, dass das...
Ja, dann war es jedenfalls nicht so schmerzhaft, wie man mir mitgeteilt hat, dann bin ich ja ganz entspannt. Weil,
ja, ja, also es ist nicht so, dass ich da nachtragend wäre, also, so hat sich das in meinem Gedächtnis nicht verfestigt.
Also die Verdienste des Chaos Computer Clubs liegen ganz woanders. Nicht, dass Sie festgestellt haben, dass Bildschirmtext irgendwo unsicher ist. Ich habe es über 30 Jahre lang benutzt und habe auch sehr genau hingeguckt. Da war nichts unsicher. Was Sie aber festgestellt haben, das ist die Tatsache, dass unsere Medien nichts taugen und völlig unsicher sind. Und sich natürlich, weil sie einen gewissen Eifersucht hatten, sich auf das Thema gestürzt haben. Und 5 Jahre später wurde das nochmal bewiesen. Weder der Kohl noch die Bevölkerung noch sonst jemand hat die Mauer eingerissen, sondern es war eine Falschmeldung der ZDF, die zu früh gemeldet haben, die Mauer ist offen. Und da sind Berliner, wie sie so sind, alle zur Bornholmer Straße gerannt und wollten das sehen. Und als es genügend Leute waren, hat dann der zuständige Oberleutnant die Tore aufgemacht.
Ja, aber es war nicht Thema der Veranstaltung etwas zu weit. Das bringt uns vom Thema der Veranstaltung etwas zu weit weg.
Das Thema der Veranstaltung ist, was Medien taugen. Dass sich ein Frank Elster nicht verblödet.
Möglicherweise haben Sie sich im Saal geirrt. Vielleicht prüfen Sie noch mal, ob das in einem der anderen Veranstaltungssäle stattfindet. Also, ich meine, gut, wir haben jetzt auch bald eine Stunde hinter uns und ich bin nicht sicher, ob wir den entscheidenden Punkt jetzt schon rausgekitzelt haben, aber wir haben ja scheinbar unterschiedliche Auffassungen in der Sache, ob es eben ein Buffer-Overflow war oder ob es eine Ausspähung war und ob das eine Rolle spielt. Rüdi.
Also, um mal die...
Kann man das Mikro da aufdrehen? Normalerweise braucht Rüdi das.
1, 1, 1, 1,
ja. Ja.
Also um mal die Sache etwas runter zu kochen. Ich glaube, was da beschrieben wurde von Bau, was mir, als ich das erste Mal gehört habe, auch seltsam vorkam, ist ein Buffer-Overflow. Und das haben wir heute noch 40 Jahre später. Also auch die Sache, dass man dann Speicherbereiche auslesen kann, das hat man in dem Heartbleed-Vorfall genauso gehabt. Also insofern muss die Telekom oder die Bundespost sich von damals nicht unmittelbar in die Pfanne gehauen haben, wenn sie damals Fehler gemacht haben, die auch heute noch da sind. Also vielleicht jetzt nur mal, um darauf hinzuweisen, dass das keine Urschande war. Die Argumentation von IBM, dass irgendwie das verschlüsselt war, ist natürlich auch ein bisschen drollig. Wenn man sich überlegt, wie viele PIN-Nummern man hat. Ich denke, die Verschlüsselung sah so aus, dass die PIN-Nummer mit DES gehasht haben. Aber wer dann errechnen kann, wer dann 999 Hash-Werte berechnet und einen Vergleich macht, kommt dann genau auf die verschlüsselten Passwort. Also die Argumentation, dass da was verschlüsselt war, also dass der Passwort oder PIN verschlüsselt war, ist dann nicht haltbar. Also vielleicht mal ein bisschen runterkommen. Also es war keine Schande, damals einen Buffer-Overflow zu haben. Es ist heute noch relativ häufig der Fall. Dankeschön.
Und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Also auch wenn die Sachen da verschlüsselt abgelegt werden, die HASPA, wenn sie es benutzt hat, die Kennung, muss dieses Passwort ja einmal eingegeben haben. Das heißt, das Passwort ist zumindest im Klartext mal auf diesem Server angekommen und lag dann da im Speicher. Und wenn genau der ausgelesen wird, ist es natürlich nicht mehr verschlüsselt. Also von daher klingt das so betrachtet schon relativ plausibel.
Was nur dagegen die Theorie spricht, ist, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind und zwei unterschiedliche Speicherplätze. Nämlich das eine das persönliche Kennwort und das andere die Anschlusskennung.
Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Wenn das jetzt noch strittig ist, kann man nicht versuchen, hier irgendwie ein Rechercheteam zu bilden? Wenn der Herr sich dafür einsetzt, könnten wir vielleicht erreichen, dass in den Archiven nach den Quellcodes gesucht wird. Dann könnte man versuchen, nachzuvollziehen, was damals eigentlich passiert ist. Das wäre doch so im Interesse der historischen Wahrheitsfindung, eigentlich im Interesse aller.
Ich glaube, die Rechner von dem System, die gibt es wahrscheinlich nicht mal mehr im Deutschen Museum. Da brauchen wir wirklich...
Nicht mal mehr.
Nicht mal, nee, eben, das meine ich ja.
Nee, die gibt es als Open Source, als freie Software. Nennt sich Herkules, emuliert alle IBM Mainframes ab System 360.
Na gut, also dann, Herr Danke, vielleicht können Sie uns ja den Quellcode dann nochmal beibringen von dem BTX-System, da können wir es mal emulieren.
Ja, die Zugangstechnik, die haben wir dann, als wir das Internet integrierten, eingestellt. Da ist auch nichts mehr über.
Ja, ich glaube, der Aufbau ist, ich glaube, das war eher theoretischer Natur, dieser Hinweis, der Aufbau wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendig werden.
Ja gut, also ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann mal zum Punkt kommen. Wir haben auch gesagt, so eine Stunde machen wir die Diskussion. Vielleicht leiten wir eine letzte Runde ein. Und ja, das ist ein Vorschlag. Das ist ein Vorschlag. Ja, die Akten hängen draußen teilweise aus und wir haben sie auch auf vauland.de veröffentlicht, also eingescannt und veröffentlicht. Steffen, magst du noch abschließend zur Wahrheitsgeschichtsfindung?
Ich war auf dem Klo.
Okay. Ja, das ist... Herr Danke.
Ja, ich kann da abschließend dazu auch nichts sagen, weil ich meine Erkenntnisse hier ausgebreitet habe. Insofern, da ist Position gegen Position. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Fake war, aber ein cleverer Fake. Und der Erfolg dieses Fakes, das muss man eigentlich hoch anerkennen und anrechnen. Und das war für den CCC ein starker Schub. Und deshalb habe ich dann, damit er nicht zu traurig ist, der Stefan, habe ich dann auch gleich gesagt, wir haben die Teilnehmerentwicklungen dann nachvollzogen und das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Der Zuwachs war ungebrochen, gleichen Zuwachsraten wie vorher.
Klar, was für den einen ein Risiko ist, ist für den anderen eine Chance. Ja. Vic, magst du noch?
Ja, aber das war ja hier eine Win-Win-Situation. Nicht? Bei uns, also uns hat es nicht gestört. Aber für also den CCC war das
dadurch, dass Sie,
das
dadurch, dass Sie in jedem Win-Win. Fall eine Provision gehabt hätten, oder wie meinen Sie das jetzt?
Na, er wollte die, er wollte dann die auch nicht mehr annehmen von der Sparkasse.
Steffen, das hast du mir nie erzählt, dass ihr irgendeinen geheimen Deal hattet mit der Deutschen Bundespost.
Also ich denke, dass wahrscheinlich schlechte Presse gibt es ja bekanntlich nicht. Also wird da sicherlich auch ein bisschen der Effekt dazu beigetragen haben, dass eben nicht nur der Hack, sondern auch das BTX-System dabei ein bisschen bekannter geworden ist.
Das ist einfach so. Die Ursache vergessen die Leute und die merken sich dann die Namen. Ah ja, CCC, das waren ja die, die machen ja mal so tolle Sachen. Und BTX brauchten sie ja bloß im Gedächtnis zu haben. Das haben sie dann irgendwo wieder gesehen und dann bestellt.
Das gab ja dann von der Post auch tatsächlich, die hat dann mal auf irgendeiner Veranstaltung so T-Shirts gedruckt. Nicht? Da stand drauf, ich stehe fix auf BTX und auch mein Macker und der ist Hacker.
Die 80er Jahre.
Das T-Shirt habe ich auch noch.
Also wenn wir jetzt auf dem Niveau angekommen ist, dann könnte ich auch ankündigen, dass es draußen jetzt noch alkoholische Getränke und auch eine Kleinigkeit zu essen gibt. Falls jetzt nicht noch weitere weltbewegende Beiträge zu verzeichnen sind, dann können wir...
Wir können ja nochmal fragen, ob es Publikum noch...
Ja, das war ja jetzt gerade die Frage. Möchte noch... Jawohl, Tim, bitte.
Ja, vielleicht nur noch mal hinterher, also gibt es denn das alte, also ich meine, haben Sie denn das alte BTX-System eigentlich komplett weggeschmissen oder liegt das noch irgendwo rum? Also diese Frage nach Datenarchäologie hier im Vorraum, ist das System ja weitgehend simuliert worden? Vielleicht können wir das ganze technische Problem dann auch irgendwie nochmal abschließend klären. Wenn wir einfach das alte BTX-System hier in Open Source geben, bin ich mir sicher, in einem Jahr wissen wir ganz genau, wer recht gehabt hat.
Also die IBM-Technik, die ist ja dann im Wesentlichen, es war so eine geteilte Datenbank und ein Frontend, um die Verbindungswege kurz zu halten und die Daten dann in dem Frontend gespeichert schnell zu den Kunden ausliefern zu können, ohne dass da große Kosten sind. Die sind abgebaut. Die, als wir sind inzwischen ja, oder wir nicht, ich bin ja schon eine Weile im Ruhestand, mehrere Jahre, aber das ist jetzt mit dem T-Online ist das zum Internet-Access-Punkt geworden. Und da sind die ganzen Datenbanken, die sind rausgewandert zu den Anbietern.
Ja, aber die alten Backups und die alten Source-Codes, haben Sie die alle weggeworfen? Das ist ja schade.
Oder vielleicht wenigstens noch irgendwo ein paar Bänder mit den Backups von den alten Seiten irgendwo.
Ich weiß es nicht, das hat bei uns das FTZ, Fernmeldetechnische Zentralamt in Darmstadt gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alten Dinge noch haben, wenn die Hardware entsorgt ist, dann macht das Aufheben der Software auch nicht so viel Sinn.
Also was ich noch gerettet habe, ist das Bildschirmtextgerät mit dem Matrixdruckeraufkleber. Das steht noch bei mir, aber inzwischen ausgeschlachtet. Und meine alte BTX-Teilnehmernummer habe ich als T-Online-E-Mail-Adresse über die Jahre gerettet.
Ja, dann ist ja hier noch jemand, mindestens noch einer, der auch noch ein paar Reliquien aus der alten Zeit hat. Ein paar habe ich auch noch. Aber damit ist natürlich heute auch nichts mehr
anzufangen. Meine ganze Technik liegt im Heinz-Nixdorf-Museum, wenn ich richtig informiert bin.
Also fazitös finde ich es besonders interessant, dass sich an dem generellen Problem seit 30 Jahren nichts geändert zu haben scheint. Denn wir hatten jetzt irgendwie so Edward Snowden und NSA-Skandale noch in Nöcher und die Sicherheit dieser ganzen Internetgeschichte wurde schon wieder zerschossen. Und wer hat jetzt mit dem Internet aufgehört? Niemand.
Ja gut, aber heute haben wir andere Methoden, damit umzugehen, weil wir selber die Infrastruktur mit Verschlüsselungs- und sonstigen Methoden...
Ja, ja, eine End-zu-End-Verschlüsselung ist dann immer noch das Beste, ne?
Wenn man das machen kann. Ja, präziser. Gut. Damit haben wir den Bogen, glaube ich, auch jetzt hinreichend gespannt und könnten diese Veranstaltung...
Darf ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen?
Wenn du es
tust. Zum Abschluss, Dankeschön. Und zwar möchte ich gerne an Wau und Steffen die Frage richten. Also du, Wau ist leider nicht hier, aber du bist hier. Und zu der Zeit, 1984 mit dem Hack, wart ihr auch gleichzeitig Helden letztendlich, weil bevor wusste keiner vom BTX und dass man das hacken kann, dass da eine Lücke ist. Also und ich, in die Presse, das Image der Hacker war ja sehr positiv, das Feedback. Sie waren ja die Robin Hood, sie haben versucht, die haben ja nichts was kaputt gemacht oder was gestohlen. Nein, das war ein hey, es ist machbar und die haben experimentiert mit einer ganz neuen Materie auch, kann man sagen, zu der Zeit. Und insofern waren das ja auch die Helden und das Image der Hacker ist ja heute immer noch die Ethik der Hacker. Das ist ja immer noch etwas, was ganz Besonderes. Und ich muss nur, danke dir, Steffen, dass du heute Abend da bist und natürlich auch Ihnen und alle anderen, die hier gerade auch anwesend sind. Vielen Dank. Also ihr wart wirklich fantastisch. Ihr habt was in Rollen gebracht. Danke.
Gut, es war zwar jetzt keine Frage, aber...
Damit sind wir jetzt am Ende.
Ja. Gut, dann nehmen wir das...
Ja, ich kann es eigentlich nur unterstreichen, denn wir haben ja immer, wenn wir uns mal gesehen haben, immer freundlich zugewunken. Das entspricht ja auch dem Sinne, wie Sie das dargestellt haben. Und es, man ärgert sich natürlich, wenn irgendwo ein Fehler publik wird. Aber auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn ein Fehler erkannt wird, denn dann wird er ja erkannt, bevor vieles geschehen ist oder zumindest hat man dann eine Begründung, warum was entstanden ist. Also insofern sind solche Dinge durchaus zweiseitig zu sehen.
Genau, auf diese Zweiseitigkeit, da wollte ich auch hinaus. Steffen, du hast auch tief und du hast gesagt, die Freiheit ist sehr wichtig im Internet zu haben, dass wir generell heute auch, gerade in unserer heutigen Lage mit NSA, die globale momentane Zeitlage, ist es sehr wichtig, die Freiheit im Netz zu schützen. Und aber welche Kosten hattest du, Steffen? Du hattest ja letztendlich auch Konsequenzen für deine persönliche Freiheit, für deine Privatsphäre. Das Ganze hattest du, das waren ja große Konsequenzen. Nicht nur deine persönliche Konsequenzen, auch andere Konsequenzen, die nach, also diese Dualität, es sind ja auch Menschen umgekommen.
Ja gut, das ist aber jetzt ja die Geschichte, die hatten wir eigentlich im Mai gehabt. Oder wir können das zum 30-Jährigen, ich weiß ja nicht, wie jetzt der Etat in der Wau-Holland-Stiftung ist, dass wir jetzt die ganzen Sachen nach 30 Jahren dann auch nochmal umdrehen, aber dann komme ich halt noch ein paar Mal. Ne?
Naja, also mein Resümee von heute Abend wäre, dass wir vielleicht nicht wirklich zu dem Kern vorgedrungen sind und vielleicht muss man uns sich auch verabschieden von dieser Vorstellung. Wir werden das beim 35-Jährigen oder beim 40- oder 50-Jährigen Jubiläum
50 hört sich gut an.
Wahrscheinlich auch nicht eruieren. Aber ich meine, das ist doch, das wissen wir doch alle aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Die Geschichtsbücher werden von den Gewinnern geschrieben. Und wenn jetzt tatsächlich der BTX-Hack so sich in die Geschichtsbücher einschreibt, na gut, dann sind wir Hacker halt mal die Gewinner. Auch nicht schlecht.
Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt's draußen noch ein bisschen Häppchen.